SRF 3. SRF 3. Fokus.
Mit dem Dominik Tiller.
Und mit dem Livio Dainese, Werber des Jahres 2018, Aargauer Kreativkopf von einer grossen Schweizer Werbeagentur zu Zürich. Der Agentur Wirtz. Am Klischee vom wilden, extrovertierten Werbehipster entspricht er nicht unbedingt. Er sagt, gute Werbung ist Teamarbeit, wir lösen Problem für einen Kunden. Das klingt fast ein bisschen langweilig, Livio Dainese. Ist Werbung einfach nur harte Arbeit?
Nein, nicht nur harte Arbeit, würde ich sagen. Es ist natürlich hat viel Lässiges, wenn wir immer wieder etwas anderes machen können. Aber im Kern ist dann schon, muss man schon zwischendurch etwas machen.
Der Montag, für viele vielleicht nicht der kreativste Wochentag. Wie ist es beim Kreativchef von einer grossen Werbeagentur? Wie ist es bei dir?
Gut, wir haben am Montag auch relativ viel von diesen Montagssitzungen, die alle haben. Von dem her kann man schon sagen, dass zumindest der Morgen ein bisschen blockiert ist.
Also wir zeichnen die Sendung am Morgen auf. Was steht auf dem Programm heute?
Heute am Nachmittag?
Heute einfach. Wie sieht die Agenda aus von dir?
Ja gut, heute habe ich jetzt eben mal eine Mendungssitzung, habe ich schon zwei gehabt. Und dann bin ich da rausgefahren und habe genug Zeit eingeplant, weil so als Aargauer in Zürich, weisst du, musst du ein bisschen schauen, dass du dann auch ankommst. Und jetzt bin ich mal bei dir.
Gibt es denn Tageszeiten, Wochentage? Gibt es Stimmungen, wo du gut funktionierst, eben auch für gute Ideen?
Ich denke schon, ja. Nur sind die nicht auf die Wochentage verteilt und leider auch nicht im Jahr ausgewogen, sondern das ist dann halt der Kunde einfach. Was man muss lernen, glaube ich, ist, dass man einfach dann schafft, wenn es funktioniert. Zumindest was jetzt Kreation anbelangt.
Und gleich so die grosse Frage, wo immer wieder im Raum steht, was macht ein Werber, was macht ein Kreativkopf, ein CEO von einer Werbeagentur den ganzen Tag?
Ja, in dem sind zwei Berufe. Der eine ist der CEO-Job, den ich mir teile. Der ist so, wie man es sich vorstellt. Der ist relativ faktisch und dann schaut man, woher geht die Agentur, man macht Entscheidungen. Und der Kreativjob ist der, der weniger kontrollierbar ist. Da hockt man halt einfach auch dort und versucht, irgendetwas herauszufinden. Oder in meinem Fall halt, ich schaue das an, was die Leute gemacht haben und versuche es einzuordnen, ob das Problem löst, das wir haben, oder ob es wertvoll ist. Das heisst, ob es die Leute werden lieben oder nicht.
Und es muss immer ein Problem am Anfang stehen?
Eine Herausforderung, sagt man ja heute. Ja, das ist schon. Also in der Regel gibt ja niemand Geld aus für Kommunikation, wenn er nicht irgendetwas möchte lösen.
Und du betonst auch immer wieder, es ist Teamarbeit, enorm wichtig. Was sind das für Leute, die für dich, die mit dir arbeiten?
Gut, das sind total unterschiedliche Lebensläufe. Ich glaube, das macht die Werbung interessant. Die kommen von allen Ecken. Wir haben Juristen, wir haben abgebrochene Studiumer, wir haben irgendwie Leute, die über Grafik den Weg gemacht haben. Da gibt es wirklich Kraut und Rüben und ich glaube, das macht es aus.
Also das Bild von Mad Men, das viele wahrscheinlich gesehen haben, die Serie von Don Draper, der als erstes den Kater vom letzten Abend auf dem Sofa im Büro ausschlaft und sich dann mit dem ersten Whisky langsam wieder fit macht. Das gibt es nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäss. Das ist irgendwie.
Gut, jetzt im Fall der Jüngeren gibt es schon mal, dass man mal einen noch findet am Morgen auf dem Sofa, der einfach den Zug nicht mehr am Abend oder so. Aber jetzt in meinem Fall eher weniger.
Aber es hat Sofas und Lounges und Spielecken und so.
Ja, so viele Spielecken hat es dann nicht. Aber es hat das, was man Lounge nennt, ja alles, was man, wenn man Sofa neu her tut, ist ja ein Lounge heute. Von dem her, ja.
Das hat es. Ja. Die Welt die ist im Vergleich zur Zeit eben von Mad Men von den 50er Jahren doch komplexer geworden. Alles ist komplizierter geworden. Ist die Werbung auch komplizierter, komplexer?
Ja, das würde ich jetzt mal behaupten. Also ich glaube, wir haben heute nicht mehr, dass wir mit einer Anzeige machen oder ein Plakat, sondern man macht vor allem Bewegtbild und den macht man halt auf 1000 Medien. Oder? Das heisst, heute geht man viel von einem Kern aus, also von so einer Kernidee, aber die appliziert man nachher auf die 1000 unterschiedlichsten Medien und halt überall anders. Das heisst, es wird schon komplexer.
Besser?
Das weiß ich, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen vermessen. Es ist wie etwas anderes heute. Also ich habe das Gefühl, der Vergleich mit früheren zieht nicht so richtig.
Wenn du einverstanden bist, hören wir kurz, wie Werbung früher getönt hat. Und dann schauen wir mal, was du heute zu dem sagst.
Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country.
Rauchende Cowboys auf Rösser im Sonnenuntergang. Warum würde das heute nicht mehr funktionieren? Oder vielleicht würde es ja sogar noch.
Ja, haben wir gerade gefragt. Ja. Also, wir haben ja heute keine Cowboys, aber so ziemlich jeder bei uns in der Agentur hat einen Töff, wo jeder behauptet, er sei ganz anders als der von den fünf anderen, die nebenan steht. Und von dem her gibt es das Cowboy, der Cowboy-Wunsch, zumindest bei den männlichen Mitgliedern der Agentur, ist.
Du hast auch einen.
Hey, ich habe keine.
Du hast ein Velo und ein Vespa, das nicht mehr läuft.
Ja. Genau. Ja.
Wie ich.
So, oder?
Zutaten suchen sie selber aus und fertig ist der Früchtekuchen. Oder sie teilen einen Teig durch acht und schon sind feine Schinkengipfel gemacht. Der Teig noch selber rollen, nein, sie nehmen sie den Quick vom Leise. Die Weltneuheit ist wie ein Trick und heissen tun sie leise Quick.
Nicht so schlecht.
Ja, oder? Also Kult, oder? In den 80er Jahren. Ein Schüttelreim, ziemlich holprig gerappt für einen, der definitiv kein Rapper ist.
Ja gut, aber man hört schlechter Styles auf verschiedenen Radiosendern. Also ich finde, den kenne ich jetzt sogar noch. Der bleibt auch, der ist so blöd. Manchmal ist halt so blöd genug gut. Oder?
Wie hast du damals als Kind auf Werbung reagiert?
Also habe ich mir gerade überlegt. Ich glaube, es hat weniger gegeben. Oder? Wir haben ja irgendwie drei Sender gehabt, so ein bisschen. Und ich mag mich gar nicht so wahnsinnig erinnern.
Also überhaupt nicht, auch nicht besonders interessiert gewesen an Werbung oder so?
Nein.
Die 90er Jahre, dann, das sind die Werber, also das war jetzt so ein bisschen 80er, gewesen, oder? Die 90er sind mindestens, habe ich das so ein bisschen mitgeschnitten, die wilden Hunde, die im Zug rumschreien, die im Taxi gehen arbeiten, bodenreine Werber, ein bisschen Rock'n'Roll, gibt es diesen Typ Werber heute auch noch? Die sich alles erlauben können.
Ja, also was ein bisschen in meinem Leben wie ein roter Faden durchzieht, ist, dass ich immer irgendwie dann komme, wenn es angeblich nicht mehr lustig ist. Das ist schon ein bisschen so. Und von dem her, aber ich habe jetzt eigentlich ein grosses Bedürfnis, also ich kann ja auch mal das Taxi nehmen, wenn ich so ganz wild unterwegs bin und umschreie, und ich eigentlich prinzipiell nicht.
Also, dass der Werber sich so ein bisschen wie ein Star benimmt, das gibt es nicht mehr, oder das würdest du einfach, weil es nicht deinem Naturell entspricht?
Ja, ich glaube, jeder ist ein bisschen, wie er ist. Und dann gibt es dort, wo die grösseren Rampen so sind und andere ein bisschen weniger. Und jetzt, in meinem Fall, darum müssen wir jetzt hier im Radiostudio Bilder als vor der Kamera. Das ist schon mal ein Teil, wo mir unangenehm ist, weniger.
Aber du bist Werber des Jahres geworden. Mhm. Für was bist du das geworden?
Ja, gut, das gibt unterschiedliche Theorien. Also ich glaube, man wird das, wenn man über ein paar Jahre immer wieder anständiges Zeugs macht und dann vielleicht ein besonders gutes Jahr hat. Und das ist jetzt in dem Fall wahrscheinlich so gewesen, eben mit dem Mikrofilm plus den Sachen für IKEA und Mobiliar und vielleicht noch meint oder andere.
Also Mikrokampagne, vielleicht für die das nicht wissen, dass meistens weiss man nicht, wer die Werbung kreiert hat. Das ist auch gut so, sagst du. Du hast den Wichtel kreiert, wo in der Kasse das Scanning-Geräusch muss machen, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Emotionale Werbeclip, melancholische Klaviermusik, dann ein Happy End. Niemand soll an Weihnachten allein sein.
Mhm.
Und dazu noch ein bisschen Charity. Es ist weltweit irgendwie, also ist um die Welt gegangen. Die Leute haben auch in Japan irgendwie verlieben.
Mhm.
Warum hat das so funktioniert?
Ich glaube, es ist eine klassische Geschichte. Also ich glaube, eine gute Geschichte fängt damit an, hast du dir schon mal überlegt. Oder? Und da ist in dem Fall, hast du dir schon mal überlegt, was eigentlich in diesen hohen Scannerboxen drin ist. Und vielleicht ist schon dort jetzt eben so einer drin, oder? Man darf ja nie mehr reinschauen, wegen dem Blind und so.
Ach, ist das so? Man darf nicht reinschauen?
Nein, man wird nicht blind, aber ich glaube, viele Leute schauen jetzt dort nicht rein. Und dann nachher ist es ein Plot, oder? Der versucht, den wahren Geist von Weihnachten zu entdecken und hat zuerst das Gefühl, es sei so ein bisschen materiell und nachher ist es dann halt im Zwischenmenschlichen. Von dem her, das ist ähnlich, wie viele Geschichten funktionieren, die Leute gerne haben. Darum wahrscheinlich, ist universell.
Und es ist eine leisliche, eine stille Werbung, von dir sagen wir auch, und das merke ich jetzt auch in den ersten paar Minuten von unserem Gespräch, du siehst eher der stille Werber und trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, entscheidet ja dann gleich der Kunde, wenn er sagt, ich will laut und knallig. Wie funktioniert denn das Zusammenspiel?
Ja, ich habe es, also ich als Person und was ich mache, ist nicht immer das Gleiche. Oder? Also von dem her würde ich jetzt nicht sagen, ich mache jetzt immer Klaviermusik und auch zum Handys verkaufen. Wir machen total unterschiedliches Zeug. Ich finde es gut, wenn man die Agentur am Level von der Qualität erkennt, die Arbeit, aber nicht unbedingt am Stil.
Das heisst, dein Charakter, dein Wesen, das wäre falsch, wenn man das irgendwie in der Werbung spürt oder wenn man eine eigene Botschaft hat.
Ja, wenn man so jetzt unbedingt den eigenen Stil hat, dann macht man sich schon mal etwas falsch, weil die Kunden, die wir betreuen, sind ja dermaßen unterschiedlich, dass es komisch wäre, wenn die alle gleich daherkommen. Dann finde ich, da hat man schon mal etwas falsch gemacht.
Du hast vorher auch noch IKEA erwähnt, das ist auch ein ganz bekannter Einsatz von euch, ein 8-stündiges Konzert, wo etwa, wie viele Leute sind es gewesen, wo dort geschlafen haben?
Ich glaube, etwa 50 oder 60.
60 ja. Leute, die in einer riesigen Halle auf Ikea-Bett geschlafen haben. Mhm. Dazu sind acht Stunden lang Musik gespielt worden, ein Schlafkonzert quasi. Der Spot hat es zum Beispiel sogar in die Tagesschau geschafft, mhm. allerdings ohne, dass man da irgendwo Ikea gesehen hätte. Was bringt denn das am Kunst schlussendlich? Oder könnte man sagen, das steht ja Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis?
Ja, das ist, wenn man die 60 Plätze so nimmt. Oder? Aber eben was, wir versuchen ja heute immer mehr mit diesen Kampagnen, die wir machen, quasi die mediale Reichweite zu vergrössern. Das heisst, dass man eben versucht, dass man in andere Gefäße noch reinkommt, und zwar freiwillig. Oder? Wir haben ja niemanden gezwungen, über das zu berichten. IKEA hat das natürlich sehr gut können kapitalisieren, quasi den zusätzlichen medialen Raum, den sie hier bekommen haben. Nicht nur jetzt durch das SRF, sondern auch durch die vielen Zeitungen, die darüber berichtet haben.
Und gleich nochmal, wenn ich dich frage, eben, wo ist deine Botschaft oder wo ist dein Touch oder deine Note drin? Also ist sie, an gewissen Orten ist sie rum und an gewissen Orten gar nicht? Oder heisst das auch, du hast gewisse Prinzipien, die du dann einfach halt auch mal für eine Kampagne komplett musst über Bord werfen musst? Und du musst sagen, eigentlich zwar eine coole Kampagne, aber eigentlich das, was wir damit erreichen wollen, ist eigentlich gar nicht so sauber.
Ja, nicht sauber hoffe ich jetzt nicht, dass ich Sachen mache, die nicht sauber sind. Dass man nicht immer die eigene Sprache redet, heisst nicht, dass man verwerfliche Sachen machen muss. Oder? Also das, ich glaube, jeder Berufstätig schluckt mal die eine oder andere Krotte. Aber jetzt in dem Fall, wir können uns eigentlich gut auslesen, für wen wir arbeiten. Und von dem her habe ich bis jetzt zum Glück nicht so Gewissensbiss gehabt. Ich finde es aber ein bisschen arrogant, wenn man, eben, je nachdem, wenn es jetzt nicht gut läuft und so weiter, oder vielleicht ist man eine ganz kleine Agentur, irgendjemand. Ich glaube, da muss man sehr viel machen, die vielleicht nicht gerade am eigenen Gutdünken so
ganz. Und wenn jetzt eine Firma mit einem, sagen wir mal, zweifelhaften Ruf, man könnte jetzt sagen, eine Rohstofffirma, Gazprom oder so, kommt, und dann wirst du für die Werbung machen?
Wir entscheiden jedes Mal wirklich sehr direkt, was wir möchten und was nicht. Und wenn etwas zweifelhaft ist oder zumindest kein, also verwerflich ist jetzt in unserem Sinn, und wir sind ja in dem Sinn Inhaber geführt, wir können in dem Sinn für die arbeiten, die wir wollen, dann würden wir es sicher nicht machen.
Bankenwerbung, ich sage jetzt mal, das ist auch schwierig. Banken haben keinen besonders guten Ruf heute. Haben die zum Beispiel kürzlich eine grosse Kampagne gemacht, also eine Jugendkampagne für eine grosse Schweizer Bank. Mhm. Ich mag mich noch erinnern, früher Banken immer irgendwie ein Plakat mit einem Saxophonist, wo irgendwie so nach innen liegt, die gepflegte Wildheit soll symbolisieren.
Das ist ein grosses Problem.
Wie wird man heute für Banken?
Ich glaube, man wirbt nicht für Banken, sondern man wirbt für die Zielgruppe oder man versucht, die zu erreichen. Oder? Und jetzt in dem Fall, da ist es gegangen um ein Konto für eine grössere Bank mit 3 Buchstaben, wo man versucht hat, eben nicht, oder? Also ich hasse die Jugendkampagnen, oder? Wo dann irgendwie, komm, wir machen ein Konzert für die Jungen und nachher tun wir die Jungen auf den Plakaten so verkleiden, wie man sich Junge vorstellt. Und wir haben jetzt in dem Fall einfach gesagt, das Produkt ist gut, jetzt lassen wir mal die Jungen.
Wie sie es finden.
Genau.
Und wie findet sie es?
Ja, sie sind halt, jetzt rede ich da auch so in Gemeinplatz, sie reden so, wie sie sind, super kritisch. Also wenn etwas nach dem dritten Swipe nicht geht oder nach dem ersten, ist es einfach nicht cool. Und die kritische Haltung ist, glaube ich, das, was die Kampagne jetzt ausmacht.
Super kritisch. Du hast mal gesagt, die Zeit, wo man den Leuten irgendwelche Mist verkaufen ist vorbei. Mhm. Heisst das, man hätte das früher noch können? Früher sind alle dumm gewesen.
Nein, das glaube ich nicht, aber weniger informiert. Mhm. Oder? Also wenn man heute quasi Sachen kauft, die erwiesenermaßen nicht gut sind, dann hat man einfach einmal zu wenig gegoogelt. Ich finde wirklich, und das finde ich auch cool, ich wollte ja auch kein Seich verkaufen.
Früher haben wir können den Frauen das Rauchen beibringen mit Werbung. Mhm. In den 20er Jahren, so als Zeichen von der Emanzipation. Heute kann man den Leuten einen Energy-Drink verkaufen, wo aus Koffein und Zucker besteht, indem man irgendwelche gefährlichen Events veranstaltet und einen Typ aus der Stratosphäre irgendwie mit einem Anzug einen Fallschirm rausgumpelt. Schütteln wir dann darüber auch den Kopf in 20 oder 30 Jahren und denken, hey, wie blöd sind wir damals gewesen.
Ja, ich hoffe, dass wir über ganz viel, was wir heute machen, den Kopf schütteln. Also das ist ja immer gut, oder? Wenn man das später findet, gut, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen peinlich gewesen. Von dem her, ja.
Es gibt einen Satz von einem Kabarettist, Volker Pispers, Man kauft Sachen, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat, um damit Menschen zu beeindrucken, die man nicht ausstehen
kann. Das ist ja wirklich eine traurige Sicht vom Leben. Aber ich weiß,
warum
ich
stimmt
nicht.
Das nicht?
Sehr, sehr deprimierend jetzt gerade. Jetzt bin ich gerade ein bisschen.
Wer ist denn besonders empfänglich für Werbung? Gibt es Typen von Menschen, die man einfacher kann überzeugen und eben andere, die überhaupt nicht?
Ich glaube, man ist immer je nach Phase empfänglich für gewisse Sachen. Zum Beispiel als Mann, wenn man 50 ist, für Harley. Ich weiß doch nicht. Nein, aber ich glaube, wenn jemand etwas nicht will, dem jetzt das unbedingt anzutrüllen, oder ausser das ist jetzt etwas Neues, wie jetzt ein iPhone, wo das rausgekommen ist, dann hat man ja vorher nicht gewusst, dass man das will.
Aber es gibt, glaube ich, immer noch ganz viele Leute, die Zeugs kaufen, die es eigentlich gar nicht wollen. Du auch.
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist auch eine Lust.
Was hast du als letztes gekauft, wo du denkst,
ja, immer mal wieder etwas. Nicht. Also, jetzt so einen richtigen Fehlkauf. Ich habe so eine Kamera gekauft, vor irgendwie, das war vor einem Jahr oder so. Und ich habe die nie gebraucht. Von dem her ist das ein Fehlkauf.
Aber ich glaube, so eine GoPro?
Eine GoPro, genau. Ich wollte keine Produktwerbung machen.
Aber. Ah ja, das ist schon. Ah, ich habe gemeint, das ist schon super. Fast der Begriff.
Ja, ich glaube schon, ja.
Und hast du gemerkt, die brauchst du nicht? Und hast genau. Sie, jetzt liegt sie einfach daheim?
Nein, jetzt haben sie verschenkt.
Und wenn du die shoppende Masse beobachtest, die sich am Samstagnachmittag durch die Einkaufszentren oder durch das Einkaufszentrum wälzt und irgendwelche GoPros oder Flachbildschirme heimschleppt, was denkst du da?
Was man schon sagen kann, oder wenn man jetzt gerade die andere Stecke, oder ich habe es in London immer extrem gefunden, dass die wirklich, das ist ein Hobby, oder? Das ist okay. Man geht jetzt nicht wieder mal shoppen und hat nachher, in der Schweiz ist das immer so ein bisschen mit schlechtem Gewissen geht einher, oder? Ja, für viele andere Länder ist das völlig okay. Man geht jetzt einfach shoppen und nachher hat man geshoppt.
Aber es gibt doch auch, es gibt junge Leute, die bei Bewerbungsgesprächen beim Hobby Shopping angehen.
Sicher.
Okay. Habe ich gerade kürzlich gehört.
Ja, warum eigentlich nicht? Oder? Aber es ist natürlich schon ein bisschen, machen wir sich schon Gedanken. Oder? Gleichzeitig muss man sagen, in der Schweiz, also zum Leidwesen eigentlich von einem von unseren Kunden, ist es so, wenn es schön ist, gehen die Schweizer nicht shoppen. Dann gehen sie raus. Oder? Dann laufen sie mit den Funktionskleidern, die sie mal gekauft haben, aus Wüst waren, laufen sie dann um den See herum.
Aber sie haben natürlich viel Geld, oder, die Schweizer, und haben dann auch meistens ein neues iPhone-Modell, wahrscheinlich als irgendwie in Slowenien.
Ja.
Ein Elfjähriger, der das neue iPhone X will und es überkommt. Was denkst du da?
Ja, das finde ich weich. Aber das hat in dem Sinn nichts zu tun mit Werbung, sondern mit der Erziehung, oder?
Einer von deinen Söhnen, der das neueste iPhone will.
Natürlich will er das, aber das hat er nicht. Also von dem her...
Gibt es nicht?
Nein, da muss man einfach ein bisschen... Also ich finde dort immer, oder, so die hilflos. Man ist ja nicht hilflos als Eltern. Er zündet ja nicht das Haus an, wenn ich ihm kein iPhone kaufe.
Ich nehme jetzt noch mal die Position vom konsumkritischen Journalist ein. Und
sage, habe ich schon befürchtet.
Muss ich ja hier auch. Man wird täglich manipuliert. Marketing und Werbung hat einen ganz grossen Anteil daran. Darum ist Werbung per se böse.
Mhm. Ja, was sage ich jetzt da als Darth Vader von der Schweiz? Also, finde ich natürlich nicht. Und ich glaube, so die Manipulationskraft, die man der Werbung unterstellt, wenn das wirklich so wahnsinnig gut wird funktionieren, dann wäre ich nur 2 Stunden im Büro im Tag. Oder man versucht ja, mehr Argumente zu finden, man versucht, etwas rauszuschellen aus einem Produkt, wo dann so ein bisschen der wahre Kern ist. Und dann versucht man, den Leuten anzubieten. Ob sie es dann nehmen oder nicht, ist immer noch der freie Wille.
Aber es gibt auch Momente, wo du dich aufregst ab Werbung.
Ja, kannst du.
Gerade wenn man ein Kind hat. Also ich meine, man glaube am Telefon auch kurz über das geredet. Wenn ich in der Body mit dem Kind bin, das Langnese-Maskottchen im Pelzkostüm irgendwie zu laufen kommt, nur mit der Absicht, dass das Kind so lange rumquengelt, bis die Glasse überkommt, die dann noch viel zu gross ist und irgendwie nach der Hälfte am Boden liegt oder verläuft. Ist das gutes Marketing?
Denke ich nicht unbedingt. Ich tue dann auch vor allem die Leute in dem Kostüm oder die, oder? Bei 30 Grad.
Ja, aber der verdient Geld.
Ja, damit. Wahrscheinlich nicht so viel.
Der nicht, ja.
Nein, ich glaube, aber dann bist du schon auch gefordert als Vater, oder, dass du dann deinem Kind sagst, jetzt gibt es kein Langnese-Glas. Kannst eine Reiswaffel haben.
Ja, gerade Lebensmittel, oder? Ich habe noch nie Werbung gesehen für Reiswaffeln vielleicht schon, aber für Früchte, für Brokkoli, für Rüebli, für Salat gibt es nicht.
Das stimmt nicht. Also,
gibt es das?
Ja, gerade Bio, oder? Alle Grossverteiler machen Bio-Werbung an GoGo.
Aber das sind schon die Nahrungsmittel, die uns im Einkaufszentrum am wenigsten anschreien, sind eigentlich die gesündesten.
Ja, gut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, so schnell.
So Müsli, Frühstücksflocken und so.
Ja, dort ist das Zuckerzeug. Aber auch dort eben, musst du es nicht kaufen, oder? Finde ich.
Und bei den ganzen Sammelaktionen, wie machst du das? Oder wie soll man da mit dem umgehen? Migros und Coop, Kind, Spielfigur, Emojis oder was auch immer gerade angesagt ist. Ist das sauber, so eine Aktion?
Ich glaube, das ist schon sauber, ja. Die Frage ist, ob man mitmacht oder nicht, oder? Also ich glaube, man muss halt einfach nicht... Ich glaube, eine grosse Aufgabe der Eltern heute ist es eben das, dass man dann sagt, nein, Kevin, es gibt jetzt keine Emojis.
Aber der Werbeindustrie ist natürlich aufgefallen, dass das Kind so stark im Zentrum ist heute und eigentlich König ist, oder? Also früher hat es geheißen, das Kind ist der Hund von morgen, heute ist es der Hund von heute.
Der Hund, das Kind ist der Hund von heute.
Der Hund.
Ah, der Hund. Jetzt hast du jetzt eine Frage.
Der Hund Gedanken von morgen.
Das Kind ist der Hund von heute, fände ich fast noch besser. Ja, ich glaube, das mit den Zielgruppen, oder? Das ist immer eine andere. Plötzlich sind es dann wieder die sogenannten Golden Ages, noch sind es Millennials und was weiß ich. Ich glaube, es sind halt einfach unterdessen alle Zielgruppen, gerade in dem Verdrängungskampf, wo der Detailhandel ausgesetzt ist, da muss man sich schon Sachen überlegen. Und ob man die nachher mitmacht oder nicht, ist dann immer noch die freie Entscheidung.
Aber es ist ja nicht nur die Werbeindustrie jetzt an dem quasi die Schuld, aber es ist einfach eine Tatsache, dass Kinder im Mittelpunkt stehen wie noch nie. Wir haben da viel mehr Bezugspersonen in Patchwork-Familien. Plötzlich sind es dann irgendwie 5 Großeltern und Geschenke und so weiter. Das ist eine Tatsache, die man auch in der Werbung...
Ja, das haben wir jetzt so direkt noch nicht überlegt. Aber dass sie viel mehr Bezugspersonen haben, ist es so. Oder? Schon nur in der Schule. Also es hat, jeder von meinen Söhnen hat, glaube ich, total mindestens 3 oder 4 Lehrpersonen mit unterschiedlichen Ausbildungen.
Das ist der Livio Dainese, Werber des Jahres, Vater, 2 Söhne. Wie alt sind sie?
9.
Grosser Musikfan. Früher selber in einer Band gespielt. Wir hören dir nachher noch ein Müsterli von deiner ehemaligen Band. Aber zuerst hören wir Musik, die dir noch wichtiger ist als deine ehemalige Band. Dinosaur Junior. Warum?
Hat mich einfach, also erstens mal hat man dir gelernt, dass man auch mit einem Finger einen Akkord machen kann und es cool ist nachher, oder? Und dann die ganzen Verzerrungen haben mir gefallen, aber vor allem auch die Lieder. Ich finde einfach, der hat auf jeder Platte 15 Hits, aber er spielt sie nicht aus. Thank you.
Der Sound ist roh und authentisch. Dinosaur Junior auf Wunsch vom Livio Dainese hier im Fokus. Er ist Werber des Jahres 2018, Co-CEO von einer grossen Werbeagentur in Zürich. Jetzt haben wir gerade eine kleine Zeitreise gemacht, musikalisch. Zurück in die Zeit vom Grunge, vom Alternative Rock, Anfangs 90er Jahre, wo eben das rohe, ehrliche, echte zurückkam in die Rockmusik, nachdem davor ja alles so auf Hochglanz poliert war und Bon Jovi und so weiter. Wie echt, wie authentisch und roh darf Werbung sein?
Ich glaube, immer mehr. Also ich glaube, wir machen immer mehr Sachen, die einfach auf einer Wahrheit beruhen, also wo man findet, eine Beobachtung, und dann die so überbringt, dass es eben für die Leute einfach ist, es anzunehmen. Also dass man sich selber darin erkennt. Und dann ist es ja sehr authentisch, wenn man sich selber darin erkennt.
Also damals beim Grunge, jetzt als Beispiel, jetzt sind ja plötzlich die verwackelten Schwarz-Weiß-Bilder zurückgekommen, der Schweiß und das Blut und alles. Mhm. Und auch der Sound hat eben nicht mehr müssen, tönen wie auf dem Computer gemacht. Mhm. Verwackelt anstatt gefotoshoppt. Oder ich heute ist ja schon, eigentlich alles korrigiert.
Ja, es gibt auch da wieder einen kleinen Weg zurück. Also wir machen immer mehr auch Sachen, die dann eben nicht gefotoshoppt sind 14 Jahre lang. Kommt immer auf das Produkt ein bisschen drauf an. Oder? Aber wenn ein Produkt an und für sich ein authentisches Produkt ist, dann kann man den authentisch kommunizieren.
Also gibt es ehrliche Werbung?
Ich glaube, alles ist, also das meiste ist heute ehrlich. In dem Sinn, dass es einen Fakt überbringt oder mir versucht, schmackhaft zu machen, der im Kern wahr ist.
Und du hast auch das Gefühl, ehrliche Werbung wird von den Leuten geschätzt?
Ich denke schon. Sie merken ja dann eh, wenn etwas nicht stimmt. Natürlich, jetzt Beauty-Produkt ist ein bisschen ein Spezialfall, oder? Da nimmt man jetzt, also dort wird natürlich viel rumgefriemelt.
Ja, Food auch, oder?
Food auch, ja. Food auch wird viel schön dargestellt, ja, das stimmt. So könnte es aussehen. Ja, das stimmt.
Wenn man jetzt zum Beispiel über Authentizität in der Werbung redet, Digitec hat im Moment so eine Glaubwürdigkeitskampagne. Ich komme zum Teil gar nicht recht raus, was jetzt das soll sein, aber Leute, die sagen, dass das Produkt eigentlich gar nichts wert ist. Mhm. Was ist das für ein Trend?
Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist. Ich finde es einfach nur eine relativ schlaue Kampagne. Also sie nehmen ja einfach quasi die User-Voten, die sie ja eh haben als Plattform. Es gibt ja jeden Stern geben und noch dazu schreiben, findet es einen Scheiß. Und die nehmen sie und spielen sie offen. In dem Sinne das Transparenzunternehmen und sagen sie auch wahrscheinlich, dass man auf die User-Meinungen hören soll bei ihnen.
Also du hast das Gefühl, das kommt bei den Leuten an, wenn dann die Leute dann sehen, ja, eigentlich hat Digitec ganz viele Produkte, die eigentlich schlecht sind.
Ja, ich glaube nicht schlecht, vielleicht haben sie jemandem nicht gepasst. Oder? Das ist ja auch eine humoristische Überhöhung. Sie nehmen ja dann häufig die lustigen Sachen raus. Dass es funktioniert, von dem gar nicht aus, ich würde sie schon lange nicht machen.
Du hast jetzt humoristisch gesagt, ja. Das ist auch eine Werbekampagne aus deiner Küche, die seit vielen Jahren mit Humor funktioniert. Liebe Mobiliar, oder? Da weiss jeder eigentlich, von was man redet. Die billigen Ausreden, Bleistiftskizzen, warum funktioniert das so gut und schon so lange so gut?
Ich glaube, es ist eben ein A-Beispiel dafür, dass wenn man sich selber kennt, jeder kennt das, oder jeder Mann vielleicht, der zuhause auch schon mal handwerklich tätig geworden ist, aber nicht wirklich talentiert ist, kennt die Bohrmaschinenaktion oder kann sich zumindest vorstellen, dass er, wie das geht, oder? Und ich glaube, viele von diesen guten Mobiliarspots sind Sachen aus dem Leben von dir und von mir.
Und da ist Witz und Ironie natürlich ein Treiber. Jetzt haben wir ja häufig auch noch, Humor ist schwierig, weil jeder ab etwas anderem lacht.
Ja, es gibt schon so universelle Humorsachen. Also ich glaube, über eine Situation zu lachen, wo man sich selber erkennen kann, oder zumindest sein Mann oder vielleicht jemand Bekanntes, das funktioniert universell. Glaube ich schon dran.
Ja. Wie funktioniert das denn, wenn merke ich dir, oder wenn ist der Moment, wo man eine Kampagne, die vielleicht jahrelang gelaufen ist, wo man sagt, jetzt müssen wir etwas Neues machen, es funktioniert nicht mehr? Oder wann merkt man das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist fast schwieriger, etwas zu stehen, als immer etwas Neues zu machen. Oder mit jedem Wechsel vom Marketingleiter eine neue Kampagne machen. Das ist attraktiv und auch sehr verständlich aus Sicht des jeweiligen Verantwortlichen. Aber es ist nicht immer unbedingt eine gute Idee. Gerade im Fall der Mobiliar ist es die grosse Entscheidung, ist die gewesen, dass man es eben durchgezogen hat. Dass man eben die Art von der Werbung und den Kern, oder, dass man eigentlich den Schaden zeigt. Welche Versicherung zeigt sonst den Schaden? Oder? die meisten anderen zeigen glückliche Leute auf glücklichen Sofas, die glücklich in die Welt rausschauen. Oder? Und darum, die haben gut daran, hier eben nichts zu ändern. Ja, denke ich.
Heute ist ja auch alles viel messbarer.
Mhm.
Big Data weiss, wie viel mal die Mobiliar-Spots oder der Mikrowichtel auf welchem Portal angeschaut worden ist. Algorithmen, Digitalisierung. Haben die ganzen Digitalisierungseffekte die Werbebranche auch ein bisschen zähmt? Also so ein bisschen der Wahnsinn und der Spass austreiben, weil ja eh immer alle gerade wissen, hey, das hat so und so gut funktioniert, mindestens im Internet. Oder eben nicht?
Ja, ich glaube, also ich bin ein grosser Freund von Zahlen, weil ich finde, nur weil man früher Fernsehspots machen konnte, wo jeder nicht gut gefunden hat, aber man hat es nicht gewusst, weil niemand hat können sich wehren konnte. Früher hat man einfach am Fernsehen das Zeug angeschaut und niemand hat gesagt, finde ich es gut oder schlecht. Natürlich hat es Fokusgruppen gegeben, wahrscheinlich dann schon vorher. Aber wenn man heute merkt, es kommt nicht an, was ich mache, ist doch noch gut. Dann kann ich etwas machen, das vielleicht ankommt oder wo eben auf die Person, die ich erreichen will, auch passt. Und ich glaube, irgendein ist jetzt immer leider noch nicht, das weißt du so gut wie ich, wenn du irgendein mal etwas gegoogelt hast und nachher zwei Jahre lang dann das Produkt anboten wirst, obwohl es vielleicht gar nicht für dich ist, braucht. Aber wenn das mal besser wird, dann habe ich vielleicht dann am Schluss Werbung, die mich interessiert. Bei den Medien finde ich das eher gefährlich.
Also es funktioniert noch nie. Das weiß ich eh nicht, wie das funktioniert. Das kannst du mir jetzt vielleicht sagen. Also wenn ich im Internet tagesanzeige.ca anklicke und dann würde ich irgendwie gerade weitergeleitet auf eine Werbeplattform und die Plattform weiss, dass ich vorher vielleicht noch irgendwie bei einer Elektronikseite vorbeigeschaut habe und dann plötzlich bietet die Werbefirmen, also Algorithmen.
Ja, also bin ich jetzt natürlich nicht unbedingt der Spezialist, aber das ist schon so, dass wenn du dich für Produkte interessierst oder, und Cookies erlaubst und so weiter, also quasi erlaubst, dass du getrackt wirst, dann wird das gespeichert. Jetzt sagen wir mal, du hast irgendein Kleid gesucht für deine Frau oder so und dann wirst du natürlich nachher Kleider angeboten bekommen.
Und immer dann, wenn ich es schon gekauft habe, komme ich nachher anzeigen von dem, was ich eigentlich jetzt nicht mehr brauche.
Aber da kann man sehr, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das exponentiell schnell schlauer wird, oder? Und dann finde ich, macht Sinn. Und das, was ich vorher angedeutet habe, das finde ich dann im Fall von Mediennutzung eben eher gefährlich, oder? Wenn mir nur noch gezeigt wird, was ich denke, was ich könnte.
Da reden wir nachher noch drüber. Mich überrascht jetzt noch, dass du sagst, ich bin ein Fan von Zahlen. Also das heisst ja, irgendwo auch ein bisschen die Intuition und das Gefühl, das ist oldschool, das ist irgendwie, braucht es
überhaupt nicht
mehr in dem Maß.
Ganz im Gegenteil. Oder? Also ich bin Freund von Zahlen, wenn man jetzt herausfindet, oder, was die Leute wirklich interessiert und was sie wirklich beschäftigen. Und das kann man mit Daten herausfinden. Oder wer interessiert sich wen für was und ihnen dann das kann anbieten. Das hat aber noch nichts mit dem kreativen Prozess zu tun. Also ich muss es ihnen ja dann gleich auf eine Art anbieten, die ihnen gefällt. Darum ja, bin ich Freund von Zahlen. Aber nicht von Robotern, die Werbung machen. Natürlich nicht.
Jetzt habt ihr, oder die Werbebranche grundsätzlich hat ja lange Zeit eigentlich nur eine Richtung kennt, rein ins Internet. Gilt das immer noch?
Also ich glaube, wenn man die Zahlen anschaut, der Anteil von Online-Werbung wächst ständig. Das ist klar. Fernsehen ist lustigerweise gleichbleibend. Aber ich glaube, auch da muss man sich vielleicht ein bisschen lösen. Also was ist Online-Werbung? Zu einem grossen Teil ist das heute Film. Und mir ist schlussendlich egal, wo ein Film ausgestrahlt wird. Hauptsache er wird gesehen. Aber vielleicht das Format, also jetzt online hat man vielleicht die Möglichkeit, etwas länger zu machen, mal, dass es einen längeren Film verleidet.
Mhm.
Nicht wie im Fernsehen, wo natürlich jede Sekunde kostet.
Mit Facebook und YouTube und so weiter vermischt sich Werbung ja auch immer mehr mit redaktionellen Inhalten. Da gibt es Gefahren. Die siehst du auch.
Ich glaube, es gibt schon Gefahren, oder, wenn Sachen nicht ausgewiesen werden. Ich habe immer das Gefühl, wenn ein Inhalt interessant genug ist, dass ich ihn lese, dann ist es mir ein bisschen persönlich jetzt ein bisschen egal, ob der gesponsert worden ist oder nicht. Also von einer Firma. Oder? Aber ich bin schon der Meinung, wenn man so vermischt, oder wenn ich nicht mehr weiss, was ist jetzt quasi sogenannter Content und was ist Journalismus, dann finde ich es schon heikel. Also wo ist der schreibt, einfach zahlt, um so zu schreiben. Das finde ich dann schon schwierig. Oder? Und jetzt ist es sicher gut, wenn man den Journalist nennt, dass man auch ein bisschen weiss, wie der einzuordnen ist. Oder?
Also ihr habt eine Abteilung, eine ganze, die Storytelling betreibt im Auftrag von Kunden. Das sind dann vor allem Journalisten.
Genau.
Und was machen die genau?
Also die schreiben redaktionelle Arbeit oder machen quasi redaktionelle Filme für unsere Kunden. Aber das ist dann natürlich, das ist nicht in dem Sinn im Presseumfeld, sondern das ist häufig auch auf Websites der Kunden selber. Das heisst jetzt, für eine Suva oder für Zürich Tourismus werden dann Inhalte gemacht, wo die Leute interessieren. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich bei Zürich Tourismus auf die Website gehe, sehe ich dann dort Filme, die mir zeigen, wie attraktiv Zürich ist. Das ist das, was die machen.
Aber das ist dann auch die Verschmelzung von Journalismus mit Werbung?
Das ist nur, nein, würde ich zuerst sagen, das ist jemand, der Inhalt produziert, geschriebene und gefilmte, der das auch wirklich kann. Aber auf einer Plattform vom Kunden. Das ist ja gut, wenn das ein Journalist macht und nicht irgendein Bäcker, finde ich.
Dass du heute in der Werbung arbeitest und nicht Bäcker bist, das ist, wenn man deinen Werbewertegang anschaut, eigentlich nicht unbedingt vorgesehen, oder doch?
Nein, ich glaube, das ist mir ist gar nicht vorgesehen.
Du hast dich früher viel oder stark für Kunst interessiert, hast eine Kunsthochschule besucht.
Mhm.
Warum bist du nicht Künstler geworden?
Ich habe schon während dem Studium relativ schnell gemerkt, dass ist es nicht für mich, oder? Weil ich nicht wollte, ich habe jetzt nicht die grosse Botschaft, die ich der Welt mitgeben wollte. Das ist, glaube ich, der Grund. Plus, muss man schon auch sagen, mangels Talent auch noch. Also ich glaube, ich wäre jetzt maximal mittelmäßig geworden.
Das ist als bildender Künstler, ja. oder was wäre denn das?
Hast du
das
ja, wahrscheinlich wäre es dann, ich habe angefangen mit Medienkunst, oder? Und dort wäre ich maximal mittelmäßig geworden. Und das mittelmäßig finde ich nicht so lustig.
Aber du bist dann schon auch Künstler gewesen, eine Zeit lang, nämlich Sänger von einer Rockband.
Ja, wenn du das willst, Künstler nennen, dann ist das sehr nett von dir.
Das ist jetzt ein bisschen runtergekocht, oder?
Nein. Ich glaube, wir haben... ich habe immer Musik gemacht, also ab 12 dann auch in Bands. Und eine Band hat ein bisschen besser funktioniert und dann haben wir auch einen Plattenvertrag dann gehabt.
Aber also schon auch Ambitionen und wollen irgendwie Rockstars sein.
Ja, es ist halt dann, ganz ehrlich, ist es dann auch ein bisschen so gewesen, oder du hast ein Demo-Tape aufgenommen und dann bist du mit dem Demo-Tape zu der Plattenfirma und dann haben die gesagt, das ist scheiße oder das ist gut. Und dann haben sie dir einen Plattenvertrag gegeben. Aber das ist so, wie so hat man es einfach gemacht. Oder? Jetzt die Möglichkeiten von heute sind natürlich viel lässiger. Aber ja, wir sind dann dort im das ist
dafür verkauft niemand mehr eine CD oder eine Platte.
Ja gut, sie werden zahlt über Downloads. Aber ja, das ist wieder ein anderes Riesenthema, oder? Dass man quasi kaum mehr leben kann als Musiker.
Also die Band, die hat Nordstan geheissen, ist auch hier ab und zu gelaufen auf SRF 3. Oder ist es sogar noch deren 3 gewesen?
Doch, dir ist drei. Ja, sage ich heute noch so.
Du bist so bescheiden, dass du mir gesagt hast, hey, das ganze Lied wollte ich nicht laufen, aber reinhören tun wir schon schnell, oder?
Go ahead. Look at your life.
Das ist der Livio Dainese mit seiner ehemaligen Band Nordstan. Du bist da auch der Sänger.
Genau, ja.
Was ist jetzt da gerade passiert, so, wo du das gehört hast?
Ja, es ist so eine Mischung zwischen so leicht peinlich und irgendwie noch lustig.
Aber es ist eigentlich gut produziert. Britpop ein bisschen weit.
Ich glaube, der Oli Bösch hat dann daraus gemacht, was er konnte.
Der Produzent.
Ja, das war der Mischer eigentlich. Wir sind dort bei Sound Service unter Vertrag. Das war in der Zeit vom Göhlen. Mit dem Göhlen hat Sound Service dann Geld können verdienen und mit uns haben sie es wieder verloren. Von dem tipptopp. Ja, aber ich höre dann natürlich schon und denke, hey, Scheiße, irgendwie, man hätte das Schlagzeug ein bisschen geiler machen und die Gitties noch ein bisschen mehr führen und so. Und du hörst halt vor allem Fehler, es ist ja so, wenn du selber etwas machst.
Und warum hat es die Band nicht geschafft?
Ich würde auch sagen, das gilt das Gleiche wie für Kunst. Es war einfach zu wenig gut gewesen. Wir haben dann irgendwie noch, also wir haben Konzerte natürlich gespielt, teilweise vor gleich vielen Leuten wie auf der Bühne, teilweise auch nicht. Ich mag mich etwas erinnern, haben wir mal mit The National gespielt. Das habe ich wirklich super cool gefunden.
The National?
Ja.
Passt dich noch auch, oder? So.
Ja, eigentlich schon. Sie sind halt einfach wirklich gut. Aber es war lässig, weil wir haben eigentlich, sie haben uns geschaut und wir haben sie geschaut. Und sonst war eigentlich niemand anders da in der Autofabrik.
Heute machst du Musik mit deinen Kindern. Wie tönt das?
Ja, die wechseln immer ein bisschen, was sie gerade cool finden. Oder sie haben natürlich, die Instrumente sind alle zuhause. Also wir haben ein ganzes Arsenal von Gitarren und Hammond und weiss ich nicht was zuhause und Schlagzeug. Von dem her war alles um. Aber jetzt hat der eine vor allem gemerkt, dass man mit so Justin Bieber-like Sachen dann mehr Erfolg hat. Vielleicht auch bei der Mädchen und der ist jetzt dort übergeschwenkt.
Also das heisst, er singt?
Er hat jetzt einen Song geschrieben. Oh, ja.
Auf dem Klavier dann, oder?
Nein, nur Text. Mhm. Ja. Und Gesang. Aber es ist ganz okay, finde ich.
Ich habe gelesen auf der Webseite von Wirtz, wenn er nicht arbeitet, fährt er Velo und versucht gemeinsam mit seiner Frau zwei Buben zu erziehen. Das haben wir so gefallen versucht.
Ja, das ist tatsächlich auch immer noch so. Das ist 2 Jahre alt, der Text, aber das stimmt noch.
Kinder, ja, die haben immer auch gute Ideen. Mhm. Wen inspiriert es dich?
Ja, ich glaube, an und für sich inspirieren dem Kind, weil sie Sachen anschauen, ganz anders, als man sie anschaut. Das ist so ein bisschen ein Allgemeinplatz. Und das Zweite ist, dass ich ihnen wirklich auch, jetzt gerade bei Filmen, zeige ich ihnen die. Und wenn es etwas ist, was sie interessiert, es gibt jetzt Mobiliarfilme, interessieren sich ein weniger, weil Schadenfälle werden einfach gezahlt, wenn sie die machen, oder? Das ist ihre Erfahrung. Da muss man nicht selber sich darum kümmern. Beim Wichtel jetzt zum Beispiel sind sie wichtig gewesen.
Also du testest die Werbung immer auch bei deinen Kindern?
Ja, man erzählt ihnen halt und zeigt jetzt, in dem Fall ist es attraktiv gewesen, weil man hat dann die Bilder von dem Film und dann sagen sie, wie sie ihn schön finden und nicht und machen selber Vorschläge, die dann nicht genommen werden oder eben mal doch. Genau.
Wenn jetzt der eine sagt, ich möchte Justin Bieber werden und der andere vielleicht sagt, ich will Influencer werden, was sagst denn du?
Dann würde ich Justin Bieber empfehlen, wenn ich könnte.
Influencer, das sind das sind Menschen, die für Geld ihren Blogs, auf ihren Kanälen, auf YouTube und so weiter Produkte präsentieren. Ist das die Zukunft? Also die Menschen arbeiten ihr auch mit Influencer zusammen?
Wir arbeiten teilweise auch mit Influencer. Ich glaube, das ist eine Art von Testimonial. Einfach ein neues. Also in dem Sinne sage ich immer, der Bernhard Russ ist auch ein Influencer. Ich finde, auch da, ich kann ja die abonnieren, aber ich muss sie nicht. Und darum, wenn es einen Effekt hat und wenn sie glaubwürdig können für das Produkt dastehen, völlig okay.
Bist du selber ein Influencer gewesen?
Nein, sicher nicht. Also ich habe irgendwie auf Instagram, glaube ich,
Vielleicht früher, oder? Also als Sänger von einer Rockband. Also ich meine, die Influencer, du hast jetzt Bernhard Russi angesprochen, kann man schon so sehen, aber heute sind sie ja wirklich meistens sehr fit und sehr, sehr jung und sehr, sehr glücklich.
Ja, glücklich sind immer alle auf Social Media. Nein, bin ich sicher nicht gewesen.
Auch nicht als Frontmann von einer Rockband, nein, gut aussehend.
Ja, sagst jetzt du, danke vielmals. Nein, das ist dermaßen begrenzt. Nein.
Du bist auch der Aargauer. Natürlich war als Kind, wo du aufgewachsen bist auch dort heute noch. Mhm. Warum passt das besser zu dir als das schnellen und hippe Zürich?
Ich glaube nicht, dass das besser zu mir passt. Also ich habe so die Kantönli-Dinger, die sind mir so ein bisschen Wurst. Weißt, ich habe lange zu Luzern gewohnt und habe auch nicht gefunden, dass es anders gewesen. Ich glaube, die Mischung ist cool. Es ist doch schön an dem Land, fast 30 Kilometer, ist alles anders. Oder zumindest behauptet alles anders.
Dainese, das tönt italienisch, das ist auch italienisch. Was hast du für ein Elternhaus gehabt?
Relativ unspektakulär. Also mein Vater ist selber noch halber Italiener. Also der Urgroßvater ist in die Schweiz gekommen. Der war Holzfäller, scheint es. Er hatte dann einen Unfall gehabt und durfte dann wieder gehen, weil er nicht mehr den Beruf ausüben konnte. Und ich glaube, schon mein Großvater hat sich eingebürgert.
Also der ist schon in der Schweiz geboren? Der Grossvater, genau. Und in dem Fall der Vater, genau. Natürlich auch.
Das ist in dem Sinn, wir haben jetzt nicht den Gotthard selber gebaut, wenn du das meinst.
Sondern?
Das war mehr oder weniger relativ unspektakulär gewesen. Also mein Grossvater hatte ein Restaurant gehabt in Stilli, im Aargau. Das ist so ein Dorf, das nur einen Eingang hat. Wie sagt man dem Sackdorf? Und, oder nein, es heisst nicht Sackdorf. Auf jeden Fall, und der Vater war Ingenieur gewesen. Ist jetzt auch pensioniert.
Und Mutter Hausfrau
daheim. Genau, meine Mutter hat auch gearbeitet, vor der Ehe und vor dem Kind quasi, aber das war in der Zeit, wo man dann noch die Heim geblieben ist. Sie würde heute sicher auch arbeiten.
Die italienische Mentalität, ist die auch rum bei euch daheim?
Nein, ich glaube, mein Vater, abgesehen von seinem Temperament, hat dann eher in seiner Jugend sich ein bisschen bemüht, darum nicht gross aufzufallen.
Du hast einen Bruder und eine Schwester noch. Mhm. Die Brüder, das ist mir aufgefallen, der ist Unternehmensberater des Jahres 2018 geworden.
Ein Vermögensverwalter.
Vermögensverwalter des Jahres.
Genau.
Und du Werber des Jahres.
Genau, super timed, oder?
Warum ist die Familie Dainese so unglaublich erfolgreich?
Ich glaube, wir sind nicht so wahnsinnig erfolgreich. Aber ich glaube einfach, es ist so eine. Ich habe mir das überlegt, dann mit den Brüdern darüber geredet. Ich glaube, es geht so ein bisschen um eine Arbeitshaltung. Wir haben, wenn man etwas macht, macht man es richtig. Das ist relativ unspektakulär.
Und das ist das, was deine Eltern euch mitgegeben haben? Also das haben sie richtig gemacht, dass ihr auch gerüstet gewesen sind, fit fürs Leben?
Ja, sie haben das nicht unbedingt mitgegeben. Das ist jetzt nicht zuhause in goldigen Lettern, weißt, oben am Eingang gestanden, sondern das haben sie einfach so gelebt. Ich glaube, sie haben einfach immer die Sachen dann einfach gut versucht zu machen.
Also wenn du es machst, machst du es richtig. Das heisst auch, wenn du etwas anfängst, machst du es fertig.
Nein. Nicht unbedingt. Wenn sie das gesagt hätten, dann hätte es ein falsches Kind gehabt.
Also ja, aber ein Künstler
werden. Ja, nein, ich habe so viel angefangen und nicht fertig gemacht. Ich habe studiert oder bin an der Uni gewesen, habe nicht fertig gemacht. Nein, aber wenn man es dann mal macht, dann macht man es richtig.
Du und die Brüder, beide in Branchen, wo wirklich auch grosse Umwälzungen, Stichwort Digitalisierung, erleben, heisst das, ihr könnt euch auch gut an neue Situationen, an neue Gegebenheiten anpassen?
Ich glaube, das muss man. Also ich nehme immer, also das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich nehme Neuigkeiten eigentlich immer als Chance. Also zuerst rege ich mich vielleicht mal auf, aber nachher versuche ich immer, wie macht man jetzt etwas daraus und warum ist es vielleicht genau lässig? Dass Damis sagen, embrace it, oder? Du alles embracen, ausser das finde ich wirklich nicht gut. Mhm.
Und auch eben mal scheitern und dann wieder aufstehen.
Ja,
wieder
klar, etwas Neues machen. Gehört dazu. Oder?
Du hast nur eine Schwester, die ist auch erfolgreich. Was macht sie?
Sie ist Psychologin. Sie ist die schlauste von der Familie.
Von euch drei, ja. Oder von euch fünf.
Die ganze Intelligenz hat sich dort gesammelt.
Genau. Das ist der Livio Dainese im Fokus hier auf SRF 3. Wir haben noch einen letzten Musikwunsch. Wir haben zum Beispiel im Angebot, also respektive du hast es, du bietest es an, Italianità, der Lucio Dalla. Jetzt in dem Fall doch nicht so familiär geprägt. Oder gleich? Oder ist das daheim gelaufen?
Weißt du, wenn du einen italienischen Nachnamen hast, bist du in der Schule sowieso immer auch noch ein bisschen bei den anderen mit den italienischen Nachnamen, auch wenn die noch viel italienischer sind als du. Und Lucio Dalla ist einfach ein begnadeter Geschichtenerzähler. Darum habe ich das noch auf die Liste da.
Oder? Bruce Springsteen ist auch noch auf der Liste, ab dem Album Nebraska. Oder die Variante von dem Bruce Springsteen-Song, gesungen von einer Sängerin für ein Tribute-Album zu Bruce Springsteen. Also wir haben jetzt eigentlich drei Songs zur Auswahl, wo du dich jetzt entscheidest. Mit dem hören wir auf für heute.
Ich würde sagen, wir nehmen Bruce Springsteen.
Im Original oder in der Version von der Dar Williams?
Mensch und Angel.
Also das Original.
Ja.
Das war der Fokus mit dem Livio Dainese. Die Sendung, die könnt ihr auch online hören via srf3.ch, zum Beispiel als Podcast. Und abonnieren. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
My name is Joe Robert. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville. Barracks number 8. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie, and Frankie ain't no good. Now ever since we was young kids, it's been the same come down. I get a call on the short way, Frankie's in trouble downtown. Well, if it was any other man, I'd put him straight away. But when it's your brother, sometimes you look the other way. Yeah, me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as a band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he streams like any brother would. Man turns his back on his family, well, he just ain't no good. Well, Frankie went in the army back in 1965. I got a farm to farm, settled down, took Maria for my wife. But then wheat prices kept on dropping till it was like we were getting robbed. Frankie came home in 68, and me, I took this job. Yeah, we're laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Maria as the band played Night of the Johnstown Flood. I catch him when he strays. Teach him how to walk that line. Man turns his back on his family. He ain't no friend of mine. Well, the night was like any other, but I got a call about quarter to nine. There was trouble in a root house out on the Michigan line. There was a kid lying on the floor looking bad, bleeding hard from his head. There was a girl crying at a table, and it was Frankie said. Well, I went out and I jumped in my car, then I hit the lights. Well, I must have done 110 through Michigan County that night. It was out at the crossroads down round Willow Bank. Seen a Buick with a high plate, behind the wheel was Frank. Well, I chased him through them county roads till a sign said Canadian border 5 miles from here. I pulled over to the side of the highway and watched his taillights disappear. Me and Frankie laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood. Taking turns dancing with Marie as the band plays Night of the Johnstown Flood. I catch him when he streams like any brother. Man turns his back on his family, but he just ain't no good.
Bruce Springsteen, Highway Patrolman, ob im Album Nep.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.